Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen, die meistens Fußballtrainer, aber auch Fußballtrainerinnen interessiert, Jugendleiter oder auch sonst alle Menschen, die sich für den Kinder- und Jugendfußball interessieren. Wir, das sind der Sakko und ich, die beiden Gründer von Advance Football. Wir haben eine kostenlose Videoplattform für Vereine, aber natürlich auch einen kostenpflichtigen Bereich in der Videoplattform, bei der man sich unter anderem Fortbildung anschauen kann oder sich seinen Trainingsplan Woche für Woche ins Postfach schicken lassen kann. Und nebenher beraten wir Vereine, helfen denen, bessere Strukturen zu schaffen. Und es ist völlig egal, ob Breitensport oder auch Bundesliga-Verein, alles da, alles möglich. Und ich hätte gesagt, Sakko, schön, dass du da bist. Sollen wir reinstarten?
Let's go, Josh.
Wunderbar. Und zwar, wir haben es schon im Titel verraten. Es geht um unsere, nicht unsere Lieblingsübung, aber Übung, die ihr auf jeden Fall ins Spiel bringen solltet, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, beziehungsweise die ihr immer in der Hosentasche haben solltet oder zumindest im Kopf. Und bevor wir das machen, wollen wir aber eine Zuhörerfrage aufgreifen und die kurz thematisieren und dann geht's los mit den Übungen. Ich lese vor. Hallo und erstmal großes Lob an euren tollen Podcast. Immer sehr informativ und unterhaltsam, was Joscha so von sich gibt.
Als FU. Ich habe den Text doch hier. Das steht da nicht.
Okay, es steht nur immer sehr informativ und unterhaltsam. Als F-Jugendtrainer würde ich mir wünschen, wenn ihr folgendes Thema mal aus eurer Sicht behandeln könntet. Mir liegt besonders eine ganzheitliche Ausbildung der Kinder bereits vor dem goldenen Lernalter am Herzen. Was ich damit meine, ist, dass ich den Kindern auf jeder Position von Torwart bis Stürmer gezielte Verhaltensweisen, Prinzipien, danke für die Fortbildung in Klammer, mitgeben möchte. Wer wissen will, was er damit meint, ich packe den Link zum Prinzipienkurs mal in die Shownotes. Um diese zu vertiefen, wechseln wir auf Spielnachmittagen immer rotierend bei jedem Spiel die Position. Torwart wird linker IV, linker IV wird linker Stürmer und so weiter. Mir fällt auf, dass wir damit fast alleine sind und dadurch natürlich auch Spiele verlieren. Aber darum geht es ja aus meiner Sicht nicht. Wie steht ihr zu der These, ganzheitliche Ausbildung vor Erfolg bei Spielnachmittagen im Kleinfeldfußball? Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen gesammelt? Oder auch Beispiele, wo eine längerfristige Ausbildung sich dann in der C-Jugend und später gegenüber dem klassischen Weg ausgezahlt hat. Wäre schön, wenn ihr das Thema mal aufgreifen könntet. Danke und Gruß. So.
Mich hat die Nachricht ein bisschen sauer gemacht. weil ich ja das Gefühl habe, dass der Einsender dieser Frage total reflektiert ist als Coach. Macht sich Gedanken, kommt zum Schluss, Rotation ist ein geiles System, das macht total Sinn, das ergibt total Sinn. Ich bin in letzter Zeit daran zu arbeiten, dass wir sagen, alle macht Sinn. Also du bist da genauso schlimm wie ich. Aber das ergibt Sinn. Das macht keinen Sinn, sondern es ergibt Sinn. Und auch seine Nachricht ergibt Sinn und gibt mir erstmal das Gefühl von, guck mal, der hat's verstanden, der hat's drauf. Seine Frage aber, die fettgedruckt war, also beziehungsweise die These, ganzheitliche Ausbildung vor Erfolg bei Spielnachmittagen im Kleinfeldfußball in der F-Jugend. Da denke ich mir, warum? Wie kommt denn ein Coach, der irgendwie so geniale Grundannahmen hat, alles richtig macht, zu dem Gefühl, vielleicht doch was ändern zu müssen? Und das hat mich sauer gemacht in der Konstellation, weil ich dachte, so ein Kacksystem, in dem wir uns bewegen, dass jemand, der sich verunsichern lässt, eben durch dann die Ergebnisse, durch dann ab und zu mal eine Niederlage, weil vielleicht dann der Torwart jetzt Stürmer ist und er halt kein Tor schießt, weil er einfach noch nicht so weit ist. Und das fand ich dann schade und das hat mich irgendwie wütend gemacht beim Lesen, dass ich dachte, so ein Quatsch. Also, das ist ja bitter und jetzt sucht er also natürlich irgendwie nach Beweisen von uns, die ihm die Argumente an die Hand geben, zu sagen, ich glaube weiterhin an diesen Weg, auch wenn es manchmal schwer ist.
Ja, ich bin auch, also ich habe es ja auch ein paar Mal gelesen. Ich unterstelle dem Einsender jetzt überhaupt nichts Böses oder so. Ich bin über zwei, drei Sachen gestolpert auch. Das eine ist nämlich das Thema goldene Lernalter. Da habe ich schon gedacht, da hat einer irgendeine Lizenz oder irgendeine Vorstufe zumindest gemacht oder hat es mal aufgeschnappt, wo ich mir schon dachte, aha. Und das Zweite, was ich wieder nicht verstehe, ist ein F-Jugendtrainer und es gibt Spielnachmittage, wo es einen linken IV, linken, also es wird keine 11 gegen 11 Spielnachmittage sein, aber laut meinem Kenntnisstand gibt es ja nur noch für Ninho in der F-Jugend deutschlandweit. Auch hier wieder ein Beispiel dafür, dass es das nicht gibt und ich immer noch auf den Tag warte, an dem ich nicht erfahre, dass es irgendwelche offiziellen Verbandsspieltage gibt, an dem kein Funinho gespielt wird. Das waren so die zwei Sachen, an denen ich irgendwie, über die ich gestolpert bin. Ich finde auch die, also den Satz, mir fällt auf, dass wir damit fast alleine sind und dadurch natürlich auch Spiele verlieren. Diese Kausalität, die Kausalität zwischen Positionswechsel und wir verlieren dadurch die Spiele, die würde ich gar nicht unbedingt aufmachen. Vor allem nicht im F-Jugendbereich. Außer natürlich, ich habe irgendwie einen 1,70-Torhüter, theoretisch, den ich auch mal draußen spielen lasse. Aber in der Regel glaube ich nicht, dass es so einen Zusammenhang gibt zwischen ich lasse die Positionen irgendwie durchrotieren und wir gewinnen oder wir spielen. Dafür ist es viel zu wild im F-Jugendbereich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das daran liegt. Also dann muss ich mir tatsächlich...
Ja, es ist definitiv kein Positionsthema, weil wenn du mir, also keine Ahnung,
wenn du einen guten linken IV, in Anführungszeichen linken IV hast, der gut
was,
spielt,
vor allem,
in
was
der
ist das für eine Formation?
Ja, wahrscheinlich 2-2
oder? Ja. Und dann dieser rotieren die im Uhrzeigersinn durch, so stelle ich es mir jetzt.
Der links hinten gut spielt, der wird auch rechts vorne gut spielen in der F-Jugend, weil er Sachen richtig macht. Er dribbelt mit dem Ball, er wird nicht jeden Ball irgendwie wegprügeln oder irgendwo hinpassen, sondern gewinnt in 1 gegen 1. Genau.
Der kann kicken, der hat Bock zu rennen, der hat Bock zu verteidigen. Damit gewinnst du ja jedes Spiel erstmal. Unabhängig jetzt von Spielpositionen. Und ja, jetzt hast du aber, glaube ich, durch die Heterogenität in der Mannschaft natürlich Kids drin, die vielleicht eher nicht dazu neigen, vorne dann Tore zu schießen zum Beispiel. Also das ist ein Kind, das, also F-Jugend, der kickt vielleicht seit 3 Monaten, spielt jetzt vorne und wird halt jetzt wenig Tore schießen, wenig 1 gegen 1 gewinnen und dadurch machst du halt vorne jetzt erstmal keine Dinger. Und der vorne die Dinger macht, der ist halt winzig klein und der ist jetzt Verteidiger und der spielt gegen den großen Stürmer, weil der Gegner nicht durchrotiert. Und sowas führt dann zu diesen Mismatches, die im Zweifelsfall dafür sorgen, dass wir halt eher in Situationen kommen, aus denen dann Gegentore fallen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wie du sagst, ich glaube, wenn da, und erwähnt es ja nochmal, dieses Thema Prinzipien und ja gemeinsam verteidigen, gemeinsam angreifen, wenn das ja sitzt in der Mannschaft, dann sind Formation und Position erstmal nicht so wichtig.
Zur Grundfrage.
Seine Grundfrage ist ja, oder die These, hey, sollte ich nicht mehr darauf achten, meine Mannschaft so aufzustellen, dass wir eher gewinnen an diesen Spieltagen in der F-Jugend? Und wenn ich jetzt aber, also er bezieht es aktuell ja auf die Positionsrotation. Eigentlich müsstest du, wenn du diesen Gedanken ja konsequent fortführst, auch darüber nachdenken, wie du Spielzeiten verteilst. Jetzt müsstest du ja sagen, okay, wir achten nicht nur auf Positionen, dass die positionsgetreu auf ihrer aktuellen besten Position spielen, sondern die besseren lasse ich ja auch noch mehr spielen, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen nochmal. Und also ich glaube, dieses Thema, dieses Spiel kannst du unendlich lang spielen. Also und das ist das Problem ja. Also wenn du Gewinnen ausrufst als zentrales Element für das, was, also wenn du bewertest, gut und schlecht, und Gewinnen ist das Allerbeste, was es gibt, Priorität Nummer 1, da müsstest du auch anfangen, rumzugehen und Spieler anzusprechen von anderen Vereinen, die zusammenzusuchen. Du müsstest mehr trainieren mit denen. Du müsstest die Spielzeiten so gestalten, dass nur die Besten spielen oder möglichst viel von den Besten, dass die Position fix sind, so dass sie irgendwie ganz viel, ganz frühe Erfahrung sammeln auf ihrer jeweiligen Position. Und damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit eines Sieges. dann zieh es konsequent durch. Also dann hör nicht irgendwo auf, nämlich beim Thema, wir hören jetzt auf zu rotieren, weil dadurch verlieren wir ein bisschen weniger Spiele. Nee, also entweder du bist davon überzeugt, dass die Erfahrung, die die Kinder machen, im Vordergrund steht, oder du bist davon überzeugt, dass der reine Sieg alles wieder wettmacht. Und jetzt, glaube ich, müsstest du dich entscheiden, auch deine eigenen Prinzipien sozusagen festlegen, deine moralischen Prinzipien, nach denen du handelst, und sagen, okay, nee, Moment, mir ist es wichtiger, dass die Kids viele Erfahrungen in vielen verschiedenen Spielsituationen sammeln, weil ich davon überzeugt bin, dass, wenn sie das 5 Jahre getan haben, wir eine herausragend gute Mannschaft haben werden und den anderen überlegen sein werden. Und für das Thema jetzt irgendwie mit in der C-Jugend dann gut, da muss man sich ja auch angucken, okay, von 16 Kindern in der F-Jugend, wie viel sind denn da typischerweise noch in der C-Jugend in dem gleichen Verein als Mannschaft zusammen? Und die Realität ist nun mal, dass es vielleicht noch 7 oder 8 sind. Da kamen ein paar neue dazu, aber einige haben aufgehört und dann hast du deinen Kader aufgefüllt, aber es sind ja gar nicht mehr die Kids alle da, mit denen du angefangen hast in der F-Jugend. Bedeutet, das so weit in die Zukunft zu projizieren, macht auch nicht so richtig Sinn. Mhm. Aber für die Kids, zumindest meine Erfahrung, macht es sehr wohl Spaß, Positionen zu wechseln und zu rotieren. Vor allem für die, die diese Verteidigungsposition haben. Das ist ja immer so dieses eher passive Spiel, was die dann bekommen. Du kriegst es fast nicht raus auf dem Niveau an der Basis, dass das ja eher passivere Positionen sind. Auf Niveau Leistungszentrum sehe ich das noch ein bisschen anders, weil du schon...
Finde ich nicht. Nee,
findest du nicht?
Nee, wenn ich mir ein klassisches... Ich habe ja letzte Woche über mein F-Jugendturnier gesprochen, wo es ja auch ein Funinio-Feld gab und parallel.
Ja gut, aber Funinio ist was anderes.
Nee, genau. Und nebendran gab es ja das mit den 2 Handballtoren. 80% der Ballkontakte waren Torwart spielt zu dem linken oder rechten Verteidiger. Also das ist nicht die, also der hat deutlich mehr Ballkontakte, der
links oder rechts. Das ja, aber sind diese Situationen angenehm?
Nee, überhaupt nicht, aber
sie sind trotzdem... Genau, das meine ich. Ja. Also es okay. Ist, ich gebe dir recht, so bei diesem, also wenn wir es über Ballkontakte argumentieren, ja, dann hat der Torwart, vor allem im Hallenfußball und so, eigentlich die beste Position, weil er die meisten Kontakte hat. Aber wenn wir dann die Spieleröffnung sehen, dann ist es ganz oft so, dass diese Kinder extrem viel Druck haben, weil der Gegner kommt, sie mit dem Rücken zur Spielrichtung stehen und dann ist es schwierig, da rauszukommen. Vor allem die vorne können sich noch nicht richtig freilaufen in der F-Jugend und jetzt hat er riesig Stress und Probleme. Und wenn der Ball nach vorne gespielt wird, dann ist er in der Regel nicht der, der jetzt dann zum Torabschluss kommt, sondern er bleibt ja auch eher weiter hinten und muss dann eher gucken, dass er, also die Kontersicherung dann spielt, zumindest im Gedanken der Trainer ist halt, ey, bleib mal hinten, du bist halt Verteidiger. Ja, deswegen finde ich es eine undankbare Position bei den ganz Kleinen, weil du ganz viel Druck abbekommst, den du vorne nicht so richtig hast, weil bei Verlust ist dann trotzdem noch hinter dir genügend Spieler. Darauf möchte ich hinaus, deswegen finde ich die Rotation da eben gut, damit alle Kinder mal verschiedene auch Anforderungen, gar nicht so sehr dieses rein technisch-taktische, sondern auch, okay, also was ist das jetzt für eine Situation und wie viel Druck erfährst du auf deiner jeweiligen Situation, dass man da durchrotiert. Und das finde ich gut. Ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll sein kann, die Verteilung der Spielzeiten auf den Positionen nicht exakt gleich zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn es darum geht, für die Kinder eine bestmögliche Erfahrung im Sinne von, es hat mir am meisten Spaß gemacht, zu erzeugen, dass es schon macht, schon Sinn ergeben kann, sie auf ihren Lieblingspositionen, die sie jetzt dann an dem Wochenende haben oder in dem Monat oder in dem Jahr, eher ein bisschen mehr spielen zu lassen, als dann alle wild durchzurotieren. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil wenn ich an die Kids denke, die ich so trainiert habe in der Vergangenheit, dann gab es einfach auch welche, die gesagt haben, ich liebe das da zu spielen, auf der Position. Also mir macht das am meisten Spaß.
Aber in der F-Jugend habe ich, also finde ich, ist die Reflexionsfähigkeit noch nicht so ausgeprägt, sondern da ist ganz viel dann irgendwie der Trainer hat halt zweimal gesagt, verteidigst gut, du bist ein guter Verteidiger, dann nehmen das die Eltern irgendwie mit auf und sagen, du hast ja hinten wieder ganz gut gespielt. Ob das dann tatsächlich der Wirklichkeit entspricht oder der Realität, weiß ich nicht. Ich finde dieses tendenziöse Mitgeben von Spielpositionen, weiß ich nicht. Würde ich so nicht unterschreiben.
Und warum genau? Weil du glaubst, dass wenn das Kind sagt, ich spiele richtig gern vorne, das macht am meisten Spaß, ich fühle mich wie Messi, dass du es dann nicht glaubst, sondern du denkst, die Eltern haben mir das eingetrichtert.
Das ist das positive Beispiel. In der Realität ist es ja eher das Verteidigungsbeispiel, das du vorhin aufgegriffen hast. Ich würde einfach völlig wild durchmischen, ohne irgendeinen Gedanken im Kopf, wo lasse ich den ein bisschen öfter spielen und wo ein bisschen weniger.
Ja, klar.
Ich würde einfach nichts systematisieren.
Das musst du aber. In einer perfekten Welt systematisierst du nichts, weil die Eltern dir 100% der Verantwortung übertragen und sich komplett raushalten und sagen, du wirst es schon wissen. Die Realität ist ja, dass wenn du dann aus Versehen durch dein nicht vorhandenes System halt ein Kind viel öfter als Verteidiger spielen hast lassen und das Kind dann sagt dann, ey, wieso musste ich heute so viel Verteidiger spielen, dass du sagst, ja, ist halt mal so. Damit sorgst du auch eher für Konfliktpotenzial, als zu sagen, jeder spielt genau gleich viel überall. Das ist ja super klar für alle.
Ja, das kriegst du aber auch nicht abgebildet.
Doch, klar.
Nein, kriegst du nicht. Was machst du, wenn das Kind gefoult wurde, nach einer Minute heulend rausrennt und dann 8 Minuten vom 12-minütigen Spiel draußen sitzt und heult und dann musst du es wieder reinschicken? Also ich finde diese Systematisierung im F-Jugendbereich oder generell in diesen Positionsgeschichten und Spielzeitengeschichten ist nicht praktikabel und macht keinen Sinn.
Doch, die ist praktikabel. Die ist vor allem für Trainer praktikabel, die sich unsicher sind. Dass du jetzt irgendwie als Coach souverän genug da an der Seitenlinie stehen würdest, um die F-Jugendlichen wild irgendwie so spielen zu lassen, dass das passt, das traue ich dir zu. Aber wir haben jetzt ja eine Zuhörerfrage bekommen von jemandem, der sich genau bei diesem Thema nicht sicher ist, der eine Tendenz für sich hat, nämlich dass Rotation eigentlich gut ist, aber, und dann fangen so die Zweifel an. Und diese Zweifel kannst du ja eher ausmerzen, wenn du sagst, wir haben ein klares System, weil das nimmt mir als Trainer den Druck der Entscheidung, jedes Mal gucken zu müssen, weil jetzt bin ich durch meinen Wechsel dafür verantwortlich, dass wir vielleicht verloren haben. Oder, ja, auch das große Problem, es geht noch 2 Minuten, wir führen mit einem Tor. Jetzt kannst du mir nicht sagen, dass ich einfach wild durchtausche. Ich werde unbewusst zumindest die Tendenz dazu haben, jetzt so zu wechseln, dass wir das Ergebnis sichern. Ja, logisch. So, jetzt machst du ja genau diesen Konflikt auf, den der Kollege da vor sich hat. Und deswegen bin ich schon der Meinung, es ist einfacher, angenehmer für den Coach, der diese ganzen Konflikte und Interessen irgendwie managen muss, das klare System zu haben. Ich glaube, das macht es viel einfacher für alle. Das ist super schnell erklärt, keiner hat Fragen. Es wird so gemacht. Genauso auch, wer wie oft zu welchem Turnier mit darf und so weiter, sagt jeder immer gleich. Am Ende von der Saison habt ihr alle genau gleich viele Turniere gespielt, gleich viel Spiele gespielt.
Das ist nochmal ein Unterschied. Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Gleich viel auf jeder Position gespielt. So, darauf, das ist mir wichtig, liebe Eltern, das sage ich am Elternabend in der F-Jugend vor der Saison, sag, so machen wir das. Am Ende alle gleich. Und das ist eine Klarheit, die dir natürlich hilft, Konflikten aus dem Weg zu gehen. So, das, ich glaube schon, dass das so ist. Und dass du, wie ich deinem Gesicht entnehmen kann, das anders siehst, aus deiner ganzen Vorerfahrung heraus, das mag sein. Da bin ich bei dir. Also ich würde dir wahrscheinlich auch nicht dieses System aufzwingen, sondern dir würde ich die Freiheit geben, als dein Jugendleiter mit deiner Erfahrung nutze sie so, dass du schaust, dass es allen Kids am meisten Spaß macht. Und diese These hatten wir, glaube ich, auch schon mal ich weiß nicht, ob es in einem Podcast war oder in einer Fortbildung, Spielzeiten immer exakt gleich zu verteilen, ist ja auch nicht für jedes Kind gut. Manche Kinder wollen ja gar nicht so viel spielen, weil sie eben
eine große Unsicherheit haben. Können vielleicht auch nicht, ja.
Da macht es dann Sinn, davon abzuweichen, und diese Erfahrung bräuchtest du ja dann aber, damit das auch funktioniert. Und das kannst du mit einem Trainer, der halt im Zweifelsfall seit einem Jahr seinen Sohn trainiert, glaube ich, noch nicht aufbürden. Ich hätte die Sorge, dass es für mehr Probleme sorgt, als es hilft.
Teilt uns eure Erfahrung gerne an podcast@advance.football oder ihr kommentiert bei Spotify, kann man ja auch unter die Episode kommentieren, wie ihr das seht, diese Thematik.
Ja, aber jetzt, wir haben ja jetzt eine Sache noch nicht so richtig beantwortet, nämlich seine These, die er aufstellt. Also jetzt rein inhaltlich würdest du sagen, ganz viel Positionswechsel in der F-Jugend und auch E-Jugend macht einen besseren C-Jugendspieler, ja oder nein?
Da besteht keine direkte Kausalität, Korrelation, was auch immer. ich würde diesen Gedanken würde ich so nicht fassen wollen können. Dafür ist es zu weit entfernt tatsächlich. F-Jugend ist F-Jugend, das hat nichts mit einer C-Jugend zu tun und die sich jetzt quasi zu überlegen, was ich in der F-Jugend machen muss, damit, warum auch immer, ich weiß ja auch nicht, wie man auf C-Jugend kommt, also als ob C-Jugend ist ja nicht das Ziel, sondern Ziel müsste eigentlich sein, ihn lebenslang beim Fußball zu halten, also es ist das Ziel, was muss er können, damit er in der AH immer noch Fußball spielt, so ungefähr, das müsste ja eigentlich der Gedanke sein und dann sage ich, kommt drauf an, kann Positionswechsel sein, kann aber auch kein Positionswechsel sein.
Ja, es ist, also ich gehe mit, es hat so viele Faktoren, ob da jetzt ein guter C-Jugendspieler rauskommt oder nicht, dass das mit den, wie viele Wettkampfmaßnahmen sind es in der F-Jugend innerhalb einer Saison, sind es 20? Das wäre schon sehr viel wahrscheinlich, jedes zweite Wochenende im Schnitt. Da ist vielleicht irgendwas zwischen 15 und 20 Wettkampfmaßnahmen, heißt Turniere oder so Spieltage, übers Jahr verteilt. Das ist ja ein Witz, wenn die Kinder, die einen gehen jeden Tag auf den Bolzer und die anderen gehen nur ins Training und einmal im Monat zu so einem Spieltag. Die werden sich allein deswegen ja komplett unterschiedlich entwickeln. Neben der ganzen Voraussetzungen, die sie ja von der Natur aus sozusagen mitbringen, was so auch Talent und Begabung angeht. Also ich glaube, es tut sehr gut, sich nicht die Last aufzuerlegen, diese Kinder bestmöglich ausbilden zu müssen. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen. Es ist daraus, aus diesem Gefühl heraus, dass ich in der Verantwortung bin, da die besten Fußballer zu machen, entsteht so viel unnötiger Druck, unnötige Belastung. Und wie du sagst, das ist doch gar nicht meine Aufgabe als F-Jugendtrainer. Das ist auch nicht meine Aufgabe als C-Jugendtrainer. Jeder redet über Ausbildung und bestmögliche Ausbildung. Dabei ist das nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Bock haben zu kicken. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn sie das halt oft haben, dann werden sie besser werden, fast egal, wie mein Training aussieht. Und ja, das macht mich manchmal ein bisschen wütend. Und dazu vielleicht kurz die kleine Anekdote von einem sehr treuen, nicht nur Zuhörer, sondern auch Verein, mit dem wir jetzt schon viel zusammen gemacht haben, auf allen Ebenen. Und er hat mich auch im Sommer jetzt mal angerufen, sein Sohn jetzt in der C-Jugend, der war eigentlich immer Leistungsträger, ist jetzt aber so, dass er körperlich hinten dran ist, er ist sehr langsam und die anderen Kids sind halt jetzt schneller als er und er kann ihn eigentlich, weil das sein Sohn ist, nicht mehr guten Gewissens spielen lassen, weil es dann schnell so aussieht, als ob der jetzt nur spielt, weil es sein Sohn ist, aber von der Leistung her würde er das nicht empfohlen, also kann er eigentlich nicht. Und jetzt ist er in so einem Dilemma, einmal als Papa und dann als Trainer und jetzt also fährt sein Sohn ja auch mit zu den Spielen, ist aber Auswechselspieler und so weiter. Was ich erstmal cool finde, dass er so neutral an die Sache rangeht und sagt, also er spielt dann halt weniger, weil wir Spieler haben, die mehr spielen und das ist im Verein dann und in der Liga so klar, dass es halt nicht exakt gleich verteilt wird auf alle, sondern die Besseren spielen mehr. Und jetzt gehört dein Sohn da nicht mehr dazu, dass er eben um die Ecke kam mit Koordinationstraining und so Schnelligkeitstraining, Athletiktraining, ob er das mehr ins Training einbauen müsste. Weil der einfach so schwer da aus dem Quark kommt und so einen langsamen Antritt hat, bla bla bla. Und ich habe ihm dann auch so einmal das Bild aufgemacht. Ich habe gesagt, Moment, du hast diese Spieler und diese Kinder jetzt seit 5 Jahren trainiert. hast du das Gefühl, dass alle deine Spieler, die rausgekommen sind, viel langsamer sind als alle Gegner, gegen die Jesus spielt? Ja, nein. Sagt, okay, bezieht sich das quasi stark auf deinen Sohn? Ja. Okay, aber heißt, dein Training hat doch dafür gesorgt, dass ein Großteil der Mannschaft schneller geworden ist. Und zwar so schnell, dass sie wettbewerbsfähig sind gegenüber ihren Gegenspielern. Ja. Warum kommst du auf die Idee, dass du dein komplettes Training ändern musst, obwohl es bei sehr, sehr vielen von deinen Spielern doch gepasst hat? Du hast sie doch mit deinem Training athletischer, schneller, besser gemacht. Ja, stimmt eigentlich. Gesagt, ja, also entweder du guckst jetzt auf deinen Sohn, also was bräuchte der, was er vielleicht im Training als Reiz nicht bekommt, um das entwickeln zu können, aber auf gar keinen Fall irgendwas am Training umstellen, das doch für extreme Erfolge gesorgt hat. Also die sind doch alle schneller, besser geworden, es hat doch super funktioniert. Und das, ja, hat er so irgendwie gebraucht als kleines Aufwecken, weil er das Gefühl hatte, eben aus diesem Einzelfallbeispiel, irgendwas in seinem Training passt nicht. Dabei blenden wir so super viel von den anderen Sachen aus. Und da ist ja auch so bei dieser Prognose, in was ist in der C-Jugend. Da werden herausragende Kicker rauskommen. Ob du jetzt die rotieren lässt oder nicht, werden da ein paar richtig gute, ein paar werden aufhören und ein paar Gurken werden auch dabei sein. Weil das eben Natur der Sache ist, dass sie sich dann weniger mit dem Sport beschäftigen, weniger sonst bewegen und weniger Begabung, auch körperliche Natur vielleicht mitbringen. Und wenn der in der C-Jugend 40 Kilo Übergewicht hat, dann ist es ein Ernährungsthema und kein Positionsrotationsthema in der F-Jugend. Und das meine ich mit so Last auferlegen und irgendwie an allem schuld sein als Trainer und für alles die Verantwortung tragen. Das ist, glaube ich, nicht nötig. Aber das ist jetzt genug als Wort zum Sonntag, Josh. Wir haben noch eine Top-List, richtig?
Wir haben eine Top-List. Ich bin am Überlegen, ob wir die über den Haufen werfen, ob wir die nur anteasern. Ich glaube, wir teasern die nur an, weil ich finde das Thema, das wir jetzt eine halbe Stunde besprochen haben, tatsächlich irgendwie taugt schon als Podcast-Thema alleine.
Ja, wenn du jetzt meine Gedanken dazu noch äußerst, dann glaube ich, ist das eine okaye Folge.
Ich habe doch meine Gedanken geäußert.
Ja, ich habe doch jetzt nochmal 10 Minuten Redeschwall gehabt.
Ja, du hast das, was ich gesagt habe, hast du halt nochmal in 10 Minuten gepackt. Deine Aufgabe als Trainer ist es nicht, dir zu überlegen, wie mache ich den bestmöglichen Fußballer für die C-Jugend oder für die aktive Mannschaft, sondern deine Aufgabe als Trainer ist es, ein Training anzubieten, wo es maximale Intensität, Dynamik und Freude vorherrscht, damit die Kinder jedes Training, jede Wettkampfmaßnahme Bock haben und Spaß haben und ganz lange beim Sport dabei bleiben. Und alles drumherum sind Störgeräusche.
Ja, inhaltlich korrekt. Aber du bist auch ein sehr spezieller Typ.
Danke.
Du bist ein Typ, du machst dann halt, dir ist dann halt egal, was da außenrum passiert. Und deswegen habe ich versucht, das jetzt einmal anders darzustellen.
Ja, ist auch legitim, aber ich muss ja nicht nochmal das Gleiche sagen.
Du unterliegst ja gewissen Zwängen
beim Trittstil. Bezogen auf den Trainer und seiner Frage, okay, was hat das jetzt für meine Positionswechsel, was hat das damit zu tun? Oder hat es überhaupt was da zu tun, sage ich, es macht keinen Unterschied, ob du da jetzt standardisierte Positionswechsel drin hast oder nicht, sondern viel, viel entscheidender ist das, was du im Training mit denen machst, 2x die Woche, 3x die Woche, wie oft auch immer, weil du da sowieso mehr Netto-Bewegungszeit und Ballzeit hinbekommst. Also wenn man sich so ein F-Jugendspiel mal anguckt, vor allem dann in diesem Format, in diesem, was ist das, 4x4, 5x5, da ist ja so wenig Aktivität und so viel Ball im Aus und hier und da und Ball holen und Abstoß und Ball ist wieder versprungen, dass ich glaube, dass das keinen Unterschied macht.
Kommt mir gerade auch, also wenn dieser Wettkampf ja so wichtig ist, dass wir uns so viel darüber unterhalten, jetzt ob Rotation ja, nein, Gewinn ja, nein und so weiter, dann spiel doch einfach häufiger. Ja. Also dann mach doch anstatt donnerstags Training, machst du donnerstags immer deine Leistungsvergleiche oder lädst die Mannschaften ein oder fährst irgendwo hin und dann kickst du mit denen oder kickst gegen die F1 oder die E2 oder die E5 oder was. Also du sagst halt, okay, wir simulieren halt Spiele. Also da eigentlich müsste man ja so weit gehen zu sagen, okay, wenn wir der Überzeugung sind, dass Wettkämpfe, die so sehr formen, wie es Training nicht kann, dann spiele halt öfter. Du musst dich ja nicht nur an diese paar Verbandsmaßnahmen orientieren. Und das hätte ja 1000 Vorteile. Einmal könntest du halt sagen, okay, einmal rotieren wir, einmal nicht. Einmal spielen wir Funinho, einmal dann das, was vorgegeben wird, 4+1 oder was. Du hättest ja diese ganze Flexibilität in der Organisation des Spielbetriebs, die du ja sonst nicht hast, weil du dich an den Wochenenden da orientieren musst, die dir vorgegeben werden. Dann könnte die Konsequenz sein, dann spiel halt mehr.
Ja.
Wenn du keinen Bock hast, mehr Zeit auf dem Platz zu verbringen, dann lass ein Training weg und spiel in der Zeit. Also diesen Gedanken müsste man dann eventuell auch konsequenterweise fortführen, ausführen und dann in die Praxis überführen.
Vor allem im goldenen Lernalter.
Willst du dazu noch mal was sagen?
Nein, das was machen wir jetzt nicht auf. Nein. Ich finde es eine schöne runde Antwort-Thematik, die wir dem lieben Zuhörer hoffentlich mitgeben konnten.
Du lässt manchmal den Namen weg. Da steht jetzt ja nur ein Vorname. Gibt es da einen Grund dafür? Das habe ich mich letztes Mal schon gefragt.
Nee.
Du willst sie anonymisieren?
Ich anonymisiere sie, ja.
Ja, weil aus dem Ding kann man ja aber gar nichts ziehen. Also aus der Frage heraus, also wenn jemand sagt, bei uns in der Liga, Kreisoberliga am Niederrhein, haben wir ein Team, das, dann würde ich den Namen auch weglassen, weil das natürlich sehr spezifisch ist. Aber wenn jemand sagt, ich trainiere in der F-Jugend.
Okay, Thomas, ich hoffe, die Antwort hat dir geholfen mit deiner F-Jugend. Alle 10.000 Thomas als F-Jugend-Trainer fühlen sich jetzt angesprochen dadurch. Schicke diese Folge einem Thomas, der F-Jugend trainiert. Das wäre doch was. Aber jetzt mal im Ernst, weil ich es vorhin kurz gesagt habe und du hast es abgegrätscht, gerne mal eure Meinung zu dieser Thematik an podcast@advance.football oder auch unter Spotify kommentieren, da kann man das ja auch rege machen, weil es eben ein nicht so klares Format ist. Vielleicht könnt ihr uns auch aufklären, welches Format ihr bei euch in der F-Jugend spielt. Ist es doch kein Funinho mehr? Ist es schon wieder obsolet? Oder was ist da jetzt genau Phase? Nächste Woche, Sakko, sprechen wir über unsere Top-Liste. Diese Woche hat es nicht gereicht. Ich kann nur so viel dazu sagen. Meine erste Übung, die ich ansprechen werde, ist King of the Court.
Okay, was ein Teaser.
Wahnsinn.
Aber Wahnsinn. Kleiner Funfact noch. Ich habe gerade geguckt, bei uns auf der Videoplattform, schätz mal, ohne nachzugucken, wie viele Thomasse bei uns auf der Videoplattform registriert sind. Wie viele Thomas?
1150.
Wow, okay, nicht schlecht. 785.
Ja. Ich würde sagen, ja.
Liebe geht raus an alle Thomas-Trainer.
Alle Thomas-Trainer. Josh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
Tschüss.